SRF 3.
Der Protest am ersten Amtstag von Donald Trump. Hunderttausende Menschen weltweit machen gegen den neuen US-Präsidenten mobil. Die Suche nach Vermissten in Italien finden die Retter weit Überlebende in dem von einer Lawine verschütteten Hotel. Die Konzentration der Macht, das türkische Parlament stärkt Präsident Erdogan den Rücken und wir fragen, wie steht es um die Demokratie im Land? Das Wetter morgen Sonntag im Mittelland hat es oft sehr Nebel, sonst viel Sonnenschein und gute Fernsehen. Info 3 mit Daniel Hofer. Noch ist Donald Trump keine 24 Stunden im Amt und schon kommt es heute in Washington zu einer großen Protestkundgebung. Hunderttausende Menschen sollen dort auf die Straße gehen. Die Kundgebung wird von einem großen Polizeiaufgebot kontrolliert. Kurz vor der Sendung habe ich unsere Mitarbeiterin Ruth Witwer in Washington gefragt, ob die Demonstration so groß werde wie erwartet.
Es ist davon auszugehen. Ich stehe jetzt hier am Besammlungsplatz beim US-Capitol. Und ich kann Ihnen sagen, da sind Hunderte von Frauen schon eingetroffen. Übrigens auch erstaunlich viele Männer darunter, obschon sie ja nicht direkt angesprochen wurden. Und jetzt werden zuerst Reden geschwungen und erst am Abend Schweizer Zeit geht der Marsch dann los. Es werden 200.000 Frauen erwartet und eben, es hat auch Männer darunter. Der Marsch soll ja für alle sein. Zeitgleich finden übrigens auch überall in den USA mehrere hundert weitere Aktionen statt und auch weltweit sind Märsche, solidarische Märsche angekündigt worden.
Wofür wird demonstriert?
Ein bisschen für alles, kann man sagen. Man will aufstehen für soziale Gerechtigkeit, für die Menschenrechte, egal welche Hautfarbe man hat oder welches Geschlecht oder welches. Aber auch Themen wie Umweltschutz oder Immigration sollen in Erinnerung gerufen werden. Und man zitiert hier gerne Hillary Clinton, die hat ja immer gesagt, dass Frauenrechte Menschenrechte seien. Die Organisatorinnen und Organisatoren betonen auch, dass dieser Marsch explizit nicht gegen Trump gerichtet sei, sondern als Warnung an alle diskriminierenden Regierungen oder auch an Personen.
Wer organisiert diese Aufmärsche?
Ja, das ist eine klassische Grassroots-Bewegung, wie sie oft vorkommt in den USA. Eine pensionierte Anwältin und Großmutter aus Hawaii hat nach der Wahl im November auf Facebook einen Aufruf gestartet. Und sie hat dort gefragt, warum marschieren wir Frauen nicht durch Washington an der Vereidigung von Donald Trump? Und als sie ins Bett ging, wollten 40 Frauen mitmarschieren. Und als sie am anderen Morgen aufstand, waren es dann 10.000 schon.
Können die Demonstrantinnen auch auf prominente Unterstützung zählen?
Ja, die bis jetzt bekannte Prominenz kommt mehrheitlich aus dem Showbusiness. Popstar Katy Perry hat sich angekündigt oder Cher. Dazu ein paar Schauspielerinnen wie Scarlett Johansson. Aber der Marsch hat gerade erst angefangen. Eventuell kommen da heute noch weitere dazu.
Informationen aus Washington waren das von unserer Mitarbeiterin Ruth Witwer an einer schlechten Mobiltelefonverbindung, wofür wir uns entschuldigen. Die Türkei steuert Schritt für Schritt auf ein Präsidialsystem zu, das Präsident Erdogan noch mehr Macht verschaffen soll. Dazu gleich mehr, doch zunächst gute Nachrichten aus Italien, aus dem diese Woche von einer Lawine verschütteten Hotel konnten Retter 4 weitere Überlebende bergen. Kevin Kahnes.
Bei den Geretteten handelt es sich um 2 Frauen und 2 Männer. Der Gesundheitszustand aller Überlebenden ist laut dem Direktor des Spitals von Pescara gut. Damit steigt die Zahl der Geretteten auf 11. 5 Personen konnten nur noch tot geborgen werden. 23 Menschen werden noch vermisst. Laut den Rettungskräften habe man Lebenszeichen von weiteren Verschütteten. Allerdings behinderten Einsturzgefahr und Nebel die Rettungsarbeiten. Nach einem Brand in einem Nachtclub in der rumänischen Hauptstadt Bukarest mussten mindestens 41 Menschen in Spitäler gebracht werden, die meisten wegen Rauchvergiftungen und Unterkühlung. Hunderte Gäste befanden sich im beliebten Bamboo-Nachtclub. Er brannte komplett nieder. Der Grund wird noch untersucht. Laut den Behörden erfüllte der Club die feuerpolizeilichen Sicherheitsvorschriften nicht und war deswegen bereits mehrfach gebüßt worden. Im deutschen Koblenz haben rund 5000 Menschen gegen ein Treffen rechtspopulistischer Parteien demonstriert. An dem Parteitreffen lobte die Vorsitzende der rechtspopulistischen AfD den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser habe seinem Land einen Ausweg aus der Sackgasse gewiesen, sagte Frauke Petry vor rund 1000 Anhängern. Petry trat gemeinsam auf mit der Chefin des französischen Front National, Marine Le Pen. Außerdem traf sie die Chefs der italienischen Lega Nord und der niederländischen Partei für die Freiheit. Die Eröffnung des neuen Berliner Flughafens verzögert sich weiter. Er wird auch in diesem Jahr nicht in Betrieb gehen. Das teilte Flughafenchef Carsten Mühlenfeld mit. Offiziell hatte der Flughafen zuletzt eine Eröffnung im November 2017 geplant. Schwere Mängel im Brandschutz und schlechte Koordination verzögern den Flughafenstart seit Jahren. Ursprünglich hätte der Neubau im Jahr 2011 eingeweiht werden sollen. Zum Sport. Die Tennisspielerin Tima Baczynski ist am Australian Open ausgeschieden als letzte verbleibende Schweizerin. Sie verlor gegen die Australierin Daria Gavrilova und verpasste so den Einzug in den Achtelfinal. Der Schweizer Skifahrer Carlo Janka hat bei der Abfahrt in Kitzbühel das Podest verpasst. Er wurde Fünfter. Das Rennen gewann der Italiener Dominic Paris. Dario Colonia hat das 15 Kilometer Langlaufrennen im schwedischen Ulricehamn auf Rang 4 beendet. Sieger wurde der Kanadier Alex Harvey. Und am zweiten Halfpipe-Weltcup der Snowboarder in Laax ist der Schweizer Freestyler Juri Podlatschikow Dritter geworden. Gewonnen hat der US-Amerikaner Jace Josey. Das Wetter. Morgen liegt im Mittelland unter rund 800 Metern oft zäher Nebel bei frostig kalten minus 5 Grad. Sonst gibt es viel Sonne bei milderen 1 bis 7 Grad. Mit etwas Föhn ist die Fernsicht über dem Nebel noch besser, trotz ein paar Schleierwolken im Westen.
Info 3 Abend.
Der türkische Präsident Erdogan, sein Rücken ist in der Nacht weiter gestärkt worden vom Parlament, das eine Verfassungsreform abgesegnet hat, die Erdogan noch mehr Macht geben soll. Endgültig über dieses neue Präsidialsystem entscheiden wird das Volk. Nach der hitzigen zweiwöchigen Debatte sagten Oppositionsführer, das Parlament habe sich selber entmachtet. Frage hier im Studio an unsere Türkei-Spezialistin Irin Meyer. Ist das das Ende der parlamentarischen Demokratie in der Türkei?
Die Opposition und die Kritiker dieser Verfassungsreform bejahen diese Frage ganz klar. Und in der Tat ist es ein politischer Systemwechsel in der Türkei, weg von der jahrzehntelangen parlamentarischen Demokratie hin zu einer Einmannherrschaft mit einem gewählten Präsidenten. Das Parlament hat sich tatsächlich entmachtet mit den Stimmen der Regierungspartei AKP und der ultrarechten Nationalisten.
Konkret, was wird Erdogan zusätzlich in eigene Kompetenz bestimmen können?
Sehr viel. Er kann per Dekret regieren, das Parlament muss seine Beschlüsse nicht einmal im Nachhinein mehr sanktionieren. Dann soll der Regierungschef abgeschafft werden. Dieser war laut bisheriger Verfassung der Akteur des Systems, ein sehr wichtiger Mann in der Demokratie. Der Präsident kann selber Minister ernennen, er kann den Ausnahmezustand verhängen. Wichtig ist auch, er muss nicht mehr neutral sein, er kann sogar Parteivorsitzender werden. Das heißt, Erdogan könnte künftig mit der AKP Wahlkampf machen als Präsident. Und er bekommt sehr viel mehr Einfluss auf die Justiz. Im sogenannten Rat der Richter und Staatsanwälte kann er die Mehrheit der Mitglieder bestimmen. Das heißt, neben dem Parlament wird auch die unabhängige Justiz schwer getroffen. Das sind zwei tragende Säulen des demokratischen Rechtsstaates.
Viel Macht also konzentriert sich auf Erdogan. Wenn wir Frankreich oder die USA etwa mit ihrem Präsidialsystem heranziehen, wie fällt der Vergleich aus?
Der Vergleich ist falsch. Er wird zwar immer wieder herangezogen, aber er ist falsch. Im amerikanischen Präsidialsystem zum Beispiel gibt es die sogenannten Checks and Balances. Das heißt, die Verfassungsorgane oder die Machtzentren in der Demokratie kontrollieren einander gegenseitig, halten sich in Schach, dass das Machtgleichgewicht besteht, damit eine Diktatur verhindert werden kann. Der amerikanische Kongress, das Parlament, ist mächtig gegenüber dem Präsidenten. Der Präsident umgekehrt hat das Vetorecht. Dann gibt es die unabhängige Justiz. Das ist etwas ganz anderes, als die türkische Verfassung das neu will. Und außerdem gibt es in den USA und in Frankreich die Meinungs- und Pressefreiheit. Und die gesamte demokratische Opposition hat das Recht, vertreten zu sein in den Organen des Staates. Auch das ist in der Türkei nicht mehr gegeben.
Wie gesagt, eine Demokratie zeichnet sich durch Gewaltentrennung aus. Wer kontrolliert denn jetzt in der Türkei Präsident Erdogan?
Das Parlament als Kontrollorgan des Präsidenten fällt weg. Die unabhängige Justiz ist unter extremem Druck. Die Gewaltenteilung faktisch aufgehoben. Das heißt, am Ende kontrolliert sich Präsident Erdogan selber.
Das Volk wird über diese Verfassungsänderung abstimmen. Ist das eine Formsache angesichts der Medien, die immer mehr von der Regierungspartei AKP kontrolliert werden?
Nein, es ist keine Formsache, aber man kann natürlich nicht unter diesen gegenwärtigen Bedingungen, unter dieser Repression von einer freien Abstimmung sprechen, da viele Gegner und Kritiker des Präsidenten und dieser Präsidialverfassungsreform keine Stimme mehr haben. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Selahattin Demirtas zum Beispiel, der Chef der prokurdischen HDP, der hat monatelang gegen dieses Präsidialsystem gekämpft. Heute sitzt er im Gefängnis und die Staatsanwaltschaft verlangt 142 Jahre Haft für ihn. Das ist ein Beispiel von sehr vielen. Vor dem gescheiterten Putsch im Sommer ging man allgemein davon aus, dass diese Verfassungsreform bei einer Volksabstimmung abgeschmettert werden würde. Heute kann man nicht mehr viel sagen über die Stimmung. Man weiß nicht mehr, wer wie denkt unter dieser Repression. Allerdings braucht es nur eine einfache Mehrheit. Da ist ein Ja möglich oder sogar wahrscheinlich.
Einschätzungen von Auslandredaktorin Irene Meyer. Sie berichtet für uns über die Türkei.
Info 3 Abend.
Wenn wir telefonieren, dann tun wir das meist mit dem Smartphone. Schreiben, das machen wir am Computer und in den Zimmern unserer Kinder steht immer öfter auch elektronisches Spielzeug. Spielzeug, auf das die Kinder stolz sind und das sie ihren Spielkameraden zeigen wollen. In der Schule Zurlinden in Zürich fand diese Woche der sogenannte Elektroniktag statt. Jürg Tschirren von der SRF Digitalredaktion war mit dabei.
Man merkt es den Jungen und Mädchen an, dass heute ein besonderer Tag ist, hier in der gemischten 1. bis 3. Klasse im Zürcher Stadtteil Widikon. Aufgeregt gehen sie von Tisch zu Tisch und schauen sich an, welches Spielzeug die anderen zum Elektroniktag mitgebracht haben. Eine kleine Spielkonsole zum Beispiel, die allerdings so ihre Tücken hat.
Ich bin nicht so gut in dem Game, weil es ist ein Game, wo mein Bruder gut kann.
Oder einen Roboter.
Das ist so ein Roboter aus Russland. Ich habe in Russland geboren und meine Oma hat mich so eine geschenkt. Er reagiert auf dem Klappchen. Wenn ich klappche, dann kann er gehen.
Es ist bereits der dritte Elektroniktag, der hier stattfindet. Die Idee dazu hatten die Kinder selbst. Sie haben sich einen solchen Anlass gewünscht. Ähnliche Projekte gibt es auch an anderen Schweizer Schulen. Vreni Duzzi unterrichtet seit 31 Jahren an der Unterstufe. Als sie im Beruf anfing, waren noch Legosteine und Kartenspiele der Hit im Kinderzimmer. Elektronik ist für sie eine gute Ergänzung zum herkömmlichen Spielen. Aber
was genau
und wie lange?
Dass das die Eltern mehr müssten mit den Kindern auch besprechen.
3- bis 5-jährige Kinder könnten 30 Minuten am Tag vor dem Bildschirm sitzen, heisst es von Medienpsychologen. Für 6- bis 9-Jährige seien 5 Stunden pro Woche genug. 10- bis 12-Jährige dürften doppelt so lange. Wichtig sei, dass die Eltern mit den Kindern über ihre Erfahrungen reden, sie beim Spielen begleiten. Verteufeln dürfe man die elektronischen Spielzeuge und Medien jedenfalls nicht. Sie gehören heute einfach zur Lebenswelt der Kinder dazu. Und in dieser Lebenswelt hat auch klassisches Spielzeug immer noch seinen festen Platz. So wie der Lego-Lastwagen, den ein Junge am Elektroniktag stolz präsentiert.
Der gehört eigentlich meinem Vater. Der gibt es nicht mehr jetzt und er kostet irgendwie 100 Franken oder so. Er hat irgendwie sehr, sehr viele Teile gehabt. Und er hat sie in der Skiferie zusammengesetzt. Er hat irgendwie 3 Tage gebraucht. Und er ist elektrisch, kann den Kran bewegen und Stützen rausfahren.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Nachmittag verantwortlich Yvonne Lambrega und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.